Sehr gut. Sieht zwar nichts, aber ist schon mal ein guter Start. Ja, nochmal guten Morgen. Im Vorfeld ist ja schon so ein bisschen angeklungen, dass das Thema mit Gutsein zu tun hat. Und ich will auch, muss ich jetzt auch nicht mehr eine lange Einleitung geben. Also ich möchte eigentlich gleich mal mit einem Bibelvers beginnen, der das Thema in sehr kompakter Form zusammenfasst. Das ist Markus 10, die Verse 17 und 18. Da heißt es, und als er auf den Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Ja, dreimal kommt das Wort gut in zwei Versen vor. Und ich werde am Schluss der Predigt nochmal mehr auf den Inhalt dieses Verses eingehen. Aber mir ging es jetzt erstmal darum, dieses Wort gut mal in den Mittelpunkt zu bekommen. Und ich denke, ausnahmslos, jeder von uns ist im Leben schon mit diesem Wort oder mit dieser Wertung gut konfrontiert worden. Vielleicht am frühesten in der Schule, da gibt es ja Noten. Und die ersten beiden Noten, 1 und 2, das ist, bedeutet ja sehr gut oder gut. Also da kommt schon dieses Wort vor. Wenn man diese Noten hatte, weiß ich immer, dann war man immer happy, war man froh. Wenn es eine andere Note war, dann war es vielleicht nicht ganz so gut oder war auch enttäuschend. Also man sieht, das Wort gut ja, ist auch in unser tägliches Leben ja, sehr gut verankert und ist natürlich, es gibt natürlich einen viel weiteren Bereich, wo gut vorkommt als nur in der Schule. Und ich kann mich erinnern, ich habe ja lange Jahre in einem Industriebetrieb in Schweinfurt gearbeitet und war da einmal Teil von einem Team, das auf der Hannover Messe, das ist eine Industriemesse, kennt ihr vielleicht alle paar Jahre, große Industriemesse, da stellen sich viele Firmen aus, war ich quasi Teil des Teams, das da Standdienst hatte. Und wir waren da in der Halle und da war eine Firma, die hatte für diese Messe so eine Werbeagentur engagiert und quasi so einen professionellen Werbesprecher. Und der hatte, ich glaube, zweimal am Tag so seinen Auftritt. Der hat halt die Firma und die Produkte der Firma, also mit ziemlich markigen Sprüchen, angepriesen. Und am Ende seines Auftrittes hat er immer laut gerufen, wir sind die Guten. Und er hat dann noch ein bisschen ironisch auf den Nachbarstand geschaut, weil da war nämlich zum Beispiel eine Konkurrenzfirma. Hat er immer gelächelt, ja. Und ja, gut, wahrscheinlich war es von ihm auch nicht so ganz ernst gemeint, aber wenn er sagt, wir sind die Guten, was bleibt dann für die anderen übrig? Also wenn ich dann die anderen anschaue, dann bleibt für die anderen gerade übrig, vielleicht sind die bestenfalls mittelmäßig oder noch weniger. Ja. Ja, aber jetzt wollen wir doch eher ein bisschen zur Bibel wieder einbiegen. Also gut und böse ist ja auch ein ganz, kennt ihr alle, ein ganz tragendes Thema in der Bibel. Und begegnet uns schon ziemlich am Anfang der Bibel. Also ich möchte dann mal hier zwei Verse aus dem 1. Mose 2 vorlesen. Das ist kurz nach der Erschaffung des Menschen. Da spricht Gott. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Sicherlich eine sehr bekannte Stelle und alle kennen auch den Hintergrund und wie wir auch wissen, was hier angedeutet ist, ist leider geschehen. Also Adam und Eva, die ersten Menschen, haben von diesem Baum der Erkenntnis gegessen und ja, die Konsequenzen dieser Übertretung von der Warnung Gottes, die tragen wir eigentlich heute immer noch an uns. Und das Interessante hier ist, wenn man schaut, da steht dieses Wort Erkenntnis. Erkenntnis des Guten und des Bösen. Normalerweise versteht man ja dieses Wort so, ja, ich verstehe was, ja, ich habe was aufgenommen, oder ich habe es verinnerlicht. Aber das Interessante ist, wenn man, also ich kann auch nicht Hebräisch, aber im hebräischen Urtext, das Wort, das da verwendet wird, das geht eigentlich über das hinaus, was wir so landläufig mit Erkennen bezeichnen. Und zwar gibt es eine zweite Stelle, kurz danach in der Bibel, wahrscheinlich auch bekannt, die steht in 1. Mose 4,1, da steht: Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar den Kain. Also da, aus diesem Zusammenhang sieht man schon, dass dieses Wort Erkennen viel mehr bedeuten kann, als nur etwas verstehen, sondern es hat auch die Bedeutung von einer tiefen Beziehung, von einer Vereinigung, von einem Einswerden. Und wenn wir uns jetzt das dann nochmal durchlesen oder anschauen, Erkenntnis des Guten und Bösen, warum hat Gott davor gewarnt? Weil dieses Erkennen bedeutet quasi, dass man eins wird mit Gut und mit Böse. Und seitdem der Mensch eben diese Warnung überschritten hat, hat von dem Baum gegessen, ist im Grunde das Gute und das Böse ist im Menschen drin. Und damit sagen wir, leben wir bis heute. Im Neuen Testament gibt es einen interessanten Vers, haben wir auch wahrscheinlich schon alle gehört, im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, 4, sagt Gott, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also das ist jetzt, sagen wir so, zu diesem vielleicht eher herunterziehenden, was ich vorher gesagt habe, ja, die gute Nachricht, dass Gott uns Menschen nicht einfach uns selbst überlässt, auch mit dem Bösen, sondern Gott hat auch für diesen, sagen wir, für diesen Sündenfall eben einen Plan. Und wir werden auch dazu kommen, zeigt einen Ausweg draus. Aber uns ist alle klar, dass dieser Ausweg aus dem Bösen mit Gott verbunden ist. Aber wenn man sich so in die Welt umschaut, in die säkulare Welt, da geht es auch oft um Gutsein. Ja, da geht es auch um Maßstäbe, die sind gut. Und ich habe mir die Frage gestellt, was treibt eigentlich Menschen dazu, gut sein zu wollen ohne Gott? Und es gibt sicherlich eine Reihe von Gründen. Also wir sehen ja auch, dass nicht keine Neuigkeit, wenn man die christliche Welt so anschaut, unsere Gesellschaft, dass also viele Bestrebungen sind, die eigentlich von dem Christlichen weggehen. Ja. Also vieles in unserer westlichen Welt, wo das Christentum seit Jahrhunderten, sagen wir so, dass die vorherrschende Religion war, hat vieles beeinflusst, also unsere Gesetzgebung, auch die gesellschaftlichen Regeln gehen vielfach auf das Christentum zurück. Also in Schweinfurt gab es vor einigen Jahren mal eine sehr interessante Ausstellung im Rathaus, 2000 Jahre Christentum hieß es, und da hat man eigentlich, das war super gemacht, da hat man eigentlich dargestellt, wie, sagen wir, in der gesellschaftlichen Entwicklung, wie viel da an christlichen Werten eigentlich eingeflossen sind, zum Beispiel an Versorgung von Armen, auch die, sagen wir so, dass es überhaupt Krankenhäuser gibt, dass man sich um Schwache kümmert, dieses ganze Sozialwesen, da steckt sehr viel aus der Bibel drin, was vielleicht in unserer heutigen Gesellschaft immer mehr verloren geht, dass das eigentlich, sagen wir, dass die Wurzel davon das Christentum ist. Und ja, ich habe mir dann auch überlegt, was sind denn so die Gründe auch, dass sich Menschen abwenden immer mehr von Kirchen oder christlichen Gesellschaften. Also ein Grund ist, kann sicherlich Enttäuschung sein. Also die Medien sind ja auch oft voll, die picken sich ja auch gerne Sachen raus, wo dann, ich sag mal, Kirchen oder christliche Gesellschaften auch irgendwie an den Pranger gestellt werden. Und der Grund dahinter dann ist oft, dass Menschen einfach von Missständen in der Organisation enttäuscht sind oder auch von einzelnen Personen. Aber es gibt noch einen dritten Grund, dass Menschen auch von Gott enttäuscht sind. Und ich möchte jetzt ein Beispiel nennen. Das ist ein bisschen krass, aber oft ist es so, dass man aus extremen Erfahrungen eigentlich, sagen wir so, dass das klar wird, was eigentlich so die menschlichen Beweggründe sind. Und das, was hier, sagen wir so, im Extremen und auf dem gesellschaftlichen Rahmen gilt, das gilt auch oft im Kleinen, in dem Erleben vom einzelnen Menschen. Ich habe kürzlich ein Buch gelesen, ein ganz hervorragendes Buch. Das ist relativ neu, das ist von Martin Fritsch. Der kommt aus der Nähe von Zwickau und der hat zusammen mit seiner Frau, kann man sagen, so einen Gebets- und Versöhnungsdienst. Also der ist sehr stark engagiert in der Versöhnung zwischen Christen und Juden, bietet auch Reisen an, zum Beispiel nach Israel oder auch nach Auschwitz, Gebetsreisen. Und in diesem Buch, das heißt Nicht ohne meinen Bruder, ist es im Grunde ein Andachts- oder ein Gebetsbuch. Also da wird quasi das Kapitel Hesekiel 37 in 21 Abschnitte unterteilt und jeder Abschnitt ist ein Tagesgebetsanliegen. Und also ganz, ganz hervorragendes Buch. Vielleicht kurz zu diesem Hesekiel 37. Wer es nicht weiß, das ist das Kapitel, wo der Prophet Hesekiel eine Vision von Gott bekommt. Also er sieht ein Tal, das komplett bedeckt ist mit Knochen. Und ich mache es kurz. Am Schluss ist es so, dass durch den Geist Gottes diese Knochen wieder lebendig wären. Also es wären Menschen draus, die werden quasi physisch und geistlich wiederhergestellt. Und dieses Bild, Hesekiel 37, ist im Grunde ein prophetisches Bild für die Wiederherstellung Israels. Ja, aber ich will jetzt nicht zu sehr jetzt auf dieses Buch eingehen, aber was mich betroffen gemacht hat, also wie gesagt, der Martin Fritsch, der hat sehr viele Begegnungen mit Juden, ist sehr oft in Israel. Und er beschreibt in dem Buch, dass dieses unfassbar grauenhafte Geschehen des Holocaust, wie wir das uns gar nicht vorstellen, in vielen Juden noch immer noch mitschwingt. Und dass viele diese Wunde, die der Holocaust geschlagen hat, dass das dazu geführt hat, dass sie sagen, wo war Gott? Wo war da Gott? Und sie kommen einfach mit dieser Lösung nicht zurecht. Und das ein bisschen Tragische ist, es ist im Grunde, sie glauben, sie wollen oder können nicht mehr an Gott glauben, aber sie wollen, sagen wir, sie haben das Bestreben, aus eigener Kraft gut zu sein. Also sagt er, das sieht man da ganz, ganz deutlich. Man kann es so nennen, sie versuchen eigentlich aus eigener Kraft gut zu sein und versuchen durch ihre hohe Ethik, durch ihr ethisches Verhalten im Grunde zu triumphieren, auch über diese Täter aus dem Holocaust. Also es gibt ihnen das Gefühl, wir sind ja nicht so wie die, indem wir halt besser handeln. Und also ich sage das natürlich in ganzer Demut, das geht mir überhaupt nicht darum, mich darüber zu stellen. Mir geht es eigentlich nur darum, wie kommen Menschen, sagen wir so, wie ist die Entwicklung, dass man sich nicht an Gott wendet, sondern dass man sich aus eigener Kraft oder aus eigener Kraft versucht, gut zu sein. Und solche Entwicklungen gibt es auch bei uns. Auch nur ein kurzer Abstieg, auch dieser Holocaust und dieses Unfassbare da, was da geschehen ist, hat auch die Theologie auch hier in Deutschland beeinflusst. Die Kirchen haben darüber nachgedacht und da gibt es so eine sogenannte Theologie nach Auschwitz, die seltsamerweise in eine ähnliche Richtung geht, also die eigentlich die Allmacht und die Liebe Gottes relativiert und im Grunde auch wieder eher in so einen humanistischen Weg einmündet, dass wir selbst schauen müssen, dass wir gut werden. Ja, was auf dieser großen Ebene jetzt so passiert ist, das ist vielleicht auch im persönlichen Leben so, dass man den Schluss zieht, wenn man sich von Gott verlassen fühlt, mir hilft niemand und um mich zu retten, muss ich selbst streben, gut zu sein. Aber wir als Christen wissen, dass das Wort Gottes ist unsere Leitlinie. Wir wissen, dass das kein guter Weg ist, selbst zu versuchen, gut zu sein. Die Bibel ist manchmal in ihren Aussagen ziemlich kompromisslos, ziemlich streng, aber sie will eigentlich immer unser Bestes. Nicht eigentlich, sondern sie will immer unser Bestes. Und das trifft auch auf die Aussagen zu, wenn die Bibel, ich sag mal, ich zeige jetzt zwei Verse, eigentlich ein relativ kompromissloses Aussage macht über menschliche Versuche, gut zu sein. Ich habe hier mal zwei Verse rausgesucht. Der erste Vers ist aus dem Psalm 53, die Verse 3 und 4. Da heißt es, Gott schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob es einen Verständigen gibt, einen, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben. Es gibt keinen, der Gutes tut, auch nicht einen einzigen. Und Johannes 8, Vers 34 sagt, da spricht Jesus, Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Ja, zwei, sage ich mal, kompromisslose Aussagen, aber die ganz wichtig sind. Also in der ersten Stelle heißt es ja, es gibt keinen, der Gutes tut, auch nicht einen. Und es ist im Grunde völlig in Übereinstimmung mit dem Text aus Markus, den ich am Anfang hatte. Da sagt nämlich, hat Jesus ja gesagt, niemand ist gut als Gott allein. Und das passt sehr, sehr gut zu diesem Text. Klingt natürlich sehr, ich sag mal, sehr brutal, dass Gott sagt, es gibt gar keinen. Aber man muss es einfach so verstehen, dass Gott da ja einfach aus einer absoluten Sicht schaut. Ja, natürlich gibt es, und das weiß Gott auch, es gibt zwischen einzelnen Menschen natürlich Unterschiede. Sagen wir, der eine meint es gut, der andere meint es böse. Aber aus Gottes absoluter Sicht ist es so, wie das eben hier in diesem Psalm steht. Und den zweiten Vers in Johannes, den habe ich noch dazu genommen, weil ich sehe manchmal auch so Bestrebungen in der Gesellschaft, dass gerade christliche Werte oder ich sag mal christliche Regeln über Bord genommen werden und oft fühlen sich diese Leute, die das machen, dann noch als besonders revolutionär. Ja. Also sie haben Tabus überwunden und so. Aber also ganz ernüchternd ist, was eben dieser Johannes-Text sagt, jeder, der Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Also es muss niemand meinen, er wirft einfach die Regeln über Bord und befreit sich dadurch. Die Bibel sagt genau das Gegenteil. Wenn ich die Regeln Gottes, die Ordnung Gottes übertrete, dann bin ich ein Knecht der Sünde und bin nicht befreit, wie vielleicht manche meinen. Also die Bibel warnt uns also vor der Illusion, gut und frei sein zu können ohne Gott. Ja, zum Abschluss möchte ich nochmal zu der am Anfang gelesenen Bibelstelle zurückkommen und möchte jetzt den kompletten Dialog zeigen. Am Anfang habe ich euch nur zwei Verse gezeigt. Also ich lese jetzt mal Markus 10, 17 bis 22. Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht rauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber antwortete und sprach zu ihm, Meister, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Da blickte ihn Jesus an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Ja, diese Bibelgeschichte, denke ich, ist auch ziemlich bekannt. Die ist überschrieben als der reiche Jüngling. Und üblicherweise wird der Fokus dieser Botschaft oft auf den Reichtum gelegt, der als schwere Hürde angesehen wird, um Jesus nachzufolgen. Aber ich möchte den Text aber in erster Linie mal unter dem Aspekt gut sein bzw. gut werden anschauen. Und ich finde es zum Beispiel hochinteressant, wenn man in den Vers 21 schauen, dass Jesus den Jüngling, sage ich mal so, oder diesen jungen Mann lieb gewann, nachdem der gesagt hatte, ich halte alle Gebote ein. Ich denke, es sagt im Zusammenhang, was ich auch vorher gesagt habe, was ganz, ganz Wichtiges zu unserem Thema. Also wir könnten aus dem, was ich vorher gesagt habe, ja, wenn keiner gut ist, dann ist es ja vielleicht völlig egal, was wir machen. Wir wären nicht besser. Ja. Aber sagen wir so, dieser Text hier legt ein bisschen, meiner Meinung nach, ein bisschen anderen Tonus. Wir sehen ja, und ich glaube, dass der junge Mann die Wahrheit spricht, der hat das Wort Gottes sehr ernst genommen. Also er hat sich wirklich angestrengt, sodass er vor Jesus sagen kann, das habe ich alles gehalten. Ich glaub nicht, dass er da geflunkert hat. Und Jesus hat ihn ja selbst auch auf diese Gebote hingewiesen. Also dieser junge Mann hat sich ja die Gebote nicht ausgedacht, so quasi als Erweis, was er alles gut gemacht hat. Und ich lese einfach daraus, dass, oder sagen wir so, ich will eigentlich vermeiden, diesen Eindruck, dass man sagt, okay, wenn ich was Gutes getan habe, ist das völlig nutzlos. Das Interessante aber hier ist, und dann, wenn ich das nicht sagen würde, wäre die Geschichte völlig unvollständig. Jesus sagt dazu ihm, eines fehlt dir. Und wenn wir diesen Satz anschauen, dann ist es, mündet dieses eine am Ende vom Vers 21 in Folge mir nach. Und das ist für mich hier der ganz entscheidende Punkt. Also wie gesagt, Jesus, sage ich mal so, hat Sympathie für den jungen Mann, gewann ihn lieb, würde ich sagen, weil er sieht in ihm einfach dieses Bemühen, gut zu sein. Aber Jesus muss ihm auch sagen, dass das nicht genügt. Und das, was für diesen engagierten jungen Mann gilt, das gilt im Grunde für jeden Menschen. Also zu versuchen, gut zu sein, ohne Gott zu brauchen, ohne von Gott erneuert zu werden, von neu geboren zu werden, das wird nicht reichen, sondern wir brauchen Gott, um gut zu sein und Jesus, um gut zu sein. Und die Nachfolge von Jesus, das ist der Weg, wirklich gut zu werden. Amen.